Wir steigen jetzt aber mal kurz am Anfang des Werkes ein. Das ist die Seite 13. Auf Seite 97 beginnt der lateinische Text. Und wenn man den lateinischen verfolgen will, geht das jetzt eben ab Seite 97 los. Und wenn man die deutsche Übersetzung lieber hat, dann ist es Seite 13. Ja, also wenn man dieses Werk von A bis Z sozusagen durchliest, dann merkt man, dass Swedenborg ein gewisses Modell, was beruht auf seine anatomischen Studien, ich betone das immer wieder und nochmal, zurückzuführen ist. Und zwei Begriffe spielen da eben eine besondere Rolle. Das eine ist, dass Swedenborg eine Anima annimmt, also Seele. Davon wird die Rede sein. Also das ist sozusagen der innerste Bereich oder das Höchste, die Anima, die Seele. Und dann darunter, also weiter äußerlich sozusagen, lateinisch Mens. Und eben, Mens wird klassischerweise in der Übersetzung der Werke Swedenborgs eigentlich immer mit Gemüt übersetzt. Nun hat der Begriff des Gemütes aber einen Bedeutungswandel durchgemacht, ist also mehr denn so mit gemütlich und gefühlhaft verbunden, jetzt wie wir ihn heute noch verwenden. Und damit verfehlt er eigentlich das, was Swedenborg mit Mens meint. Er hat das Gehirn studiert, wir haben es ja eben gehört, er schildert mit einem gewissen Stolz noch seine Kenntnis der Hirnhäute und so weiter und sieht, dass das Gehirn zweigeteilt ist. Rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte, Großhirn, Kleinhirn. Und aus dieser anatomischen Struktur schließt er dann via Entsprechungen, Korrespondenzen, ist ja sozusagen seine hermeneutische Himmelsleiter, mit der er dann zu den tieferen Geheimnissen der Organisationsstruktur unseres Geistwesens aufsteigt, schließt er darauf, dass also auch der menschliche Geist, so könnte man Mens zum Beispiel auch übersetzen, der menschliche Geist grundsätzlich zweigeteilt ist, nämlich in Wille und Verstand. Wie weit da noch seine Augustin-Literatur der Seelenkräfte, die allerdings drei sind bei Augustin, eine Rolle spielt, müsste man untersuchen. Augustin hat er jedenfalls gelesen. Und dieser Mens, dieser menschliche Geist, besteht also für Swedenborg aus Wille und Verstand. Und ich habe das dann eben, weil Gemüt etwas missverständlich für heutige Ohren ist, übersetzt mit Mentalbereich. Ja, und das ist dann also der Mentalbereich oder der menschliche Geist. Der menschliche Geist, der im Gehirn, Mentalgeist, ja, der menschliche Geist, der im Gehirn lokalisiert ist. Und wenn man seine anatomischen Werke liest, die ja an und für sich das Ziel haben, durch das anatomische Studium zu einem Verständnis des Geistigen des Menschen, des seelisch-geistigen des Menschen zu gelangen, dann merkt man, dass er da noch einen dritten Begriff verwendet, der in dem Altwerk oder in dem Spätwerk Swedenborgs dann kaum noch vorkommt, deswegen wird er eigentlich auch nie genannt, aber in den früheren Werken noch eine stärkere Rolle spielt, noch weiter unter dem Mens. Körper, noch körpernäher, ist dann das, was er Animus nennt. Wie man das übersetzen soll, da kringel ich mich seit Jahrzehnten, weiß ich nicht. Animus, also sozusagen diese, was noch mehr mit der Physis des Menschen verbunden ist, nicht wahr? Körpernäher ist, der dem Sinnenapparat, dem Nervenapparat noch näher steht, während der menschliche Geist freier ist, nicht wahr? Also vielleicht könnte man noch das Unterbewusste, das Oberbewusste und der Bereich des Bewusstseins. Hier sind dann mehr die bewussten Vorgänge lokalisiert. Und diese beiden Begriffe spielen eben in diesem Werk plus Körper natürlich, das ist dann das letzte in der Reihe, Corpus, eine Rolle. Also in diesem Werk spielen der Begriff und der Begriff eine Rolle. Anima, Mens und Corpus. Und Mens ist dann immer der Mentalbereich. Gut. Aber dieses Werk hat nun die Absicht, die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper, das Commercium Animae et Corporis darzustellen. Also wir sind jetzt hier und hier sozusagen. Und da schauen wir jetzt die Seite 13 an. Swedenborg resümiert sein Lektüreergebnis der Umschau nach den verschiedenen Theorien, die zu seiner Zeit im Schwange waren, wenn zu diesem Leib-Seele-Problem Stellung bezogen wurde. Er schreibt, über die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper, das heißt über die Tätigkeit des einen im anderen und des einen mit dem anderen, gibt es drei Ansichten und Überlieferungen, die Hypothesen sind. Also drei. Den physischen Einfluss, den geistigen Einfluss und die prästabilierte Harmonie. Die erste Hypothese, der sogenannte physische Einfluss, beruht auf dem Anschein der Sinne, somit auf einer Täuschung. Denn es hat den Anschein, dass die Gegenstände des Sehsinns, die auf die Augen einwirken, in das Denken einfließen und es hervorbringen. Gleiches gilt für die artikulierten Töne, die das Hörorgan anregen. Scheinbar fließen sie in das Mentale ein und bringen dort Vorstellungen hervor. Ebenso scheint es sich mit dem Geruchssinn, dem Geschmackssinn und dem Tastsinn zu verhalten, da die Organe dieser Sinne, die von der physischen Welt kommen, denn Reize zuerst aufnehmen und das Mentale nach den Anregungen, lateinisch ist das Affectionis, dieser Reize zu denken und zu wollen scheint. Glaubten die antiken Philosophen und die Scholastiker, mal die Ohren auf, Hinweise auf Quellen, dass von ihnen ein Einfluss in die Seele ausgehe. So ergab sich als Schluss die Hypothese eines physischen oder natürlichen Einflusses. Ja. Die zweite Hypothese, der sogenannte geistige Einfluss, von einigen auch okkasionaler, das heißt bei Gelegenheit stattfindender, genannt, beruht auf der Ordnung und ihren Gesetzen. Denn die Seele ist eine geistige Substanz und daher reiner, früher und innerlicher. Der Körper aber ist materiell und daher gröber, später und äußerlicher. Und es entspricht der Ordnung, dass das Reinere in das Gröbere, das Frühere in das Spätere, das Innerlichere in das Äußerlichere einfließt, also das Geistige in das Materielle und nicht umgekehrt. Daher fließt das denkende Mentale in den Sehsinn ein, je nach dem Zustand, in den die Augen durch die äußeren Objekte gebracht wurden, wobei das Mentale diesen von außen herbeigeführten Zustand dann auch seinen Wünschen gemäß aktiv strukturiert. Ebenso fließt das vernehmende Mentale in den Hörsinn ein, je nach dem Zustand, in den die Ohren durch die artikulierten Töne gebracht wurden. Die dritte Hypothese, die sogenannte prästabilierte Harmonie, beruht auf dem Schein und den Täuschungen der Vernunft. Denn in der Tätigkeit wirkt das Mentale mit dem Körper einheitlich und gleichzeitig. Dennoch ist jede Tätigkeit zuerst ein aufeinanderfolgendes Geschehen und dann erst ein gleichzeitiges. Die aufeinanderfolgende Tätigkeit ist der Einfluss und die gleichzeitige ist die Harmonie. Als Beispiel diene das Mentale, insofern es erst denkt und dann redet oder erst will und dann handelt. Daher ist es eine Täuschung der Vernunft, das Gleichzeitige zu begründen und das Aufeinanderfolgende zu verwerfen. Außer diesen drei Meinungen über die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper ist keine vierte denkbar, denn entweder ist die Seele im Körper oder der Körper in der Seele tätig oder beide sind immer zugleich tätig. Man kann sich jetzt bemühen, herauszufinden, welche philosophischen Positionen, und wir haben hier Fachleute genug, die da wahrscheinlich schon einen entsprechenden Blick haben. Und man kann sich auch fragen, ich kann das aber nicht ausführen, ob Swedenborg die dahinterstehenden philosophischen Positionen getreu, so wie sie von den Autoren gemeint sind, zusammengefasst hat, oder ob das Ganze zwar einen Lektüre-Hintergrund zu erkennen gibt, aber bereits einen Aufarbeitungszustand darstellt, wie Swedenborg diese Anregungen systematisiert hat. Das Zweite ist eher der Fall. Swedenborg stellt dann sein Gebäude, das er dann in diesem Werk entfaltet, auf den Boden, wie man schon ahnen kann, wenn man darauf achtet, was er als Täuschung bezeichnet und was er der wahren Ordnung gemäß darstellt. Also Swedenborg wird sein Gebäude auf den geistigen Einfluss aufbauen, dass sich also von innen nach außen dieser Einfluss vollzieht.